Willkommen bei Weiterdenken, dem Podcast der Universität Koblenz. Hier sprechen wir über Forschung, Wissen und Ideen, die bewegen. Denn Wissen schafft Verbindung.
Was passiert eigentlich, wenn Lesen nicht klappt? Wenn Buchstaben keine Geschichte erzählen, sondern Frust auslösen? Und was braucht es, damit Lesen wieder neugierig macht, statt zu überfordern? Willkommen zu unserer neuen Folge von Weiterdenken. Mein Name ist Dr. Inka Engel und heute habe ich zu Gast Professor Dr. Benjamin Jakob Uhl. Benjamin, du bist Professor für Grundschulpädagogik mit dem Schwerpunkt Sprachbildung an unserer Universität hier in Koblenz. Du leitest unter anderem das Projekt zur Leseförderung Leseband L und genau darum wird es auch heute gehen. Schön, dass du da bist.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu können.
Super. Ah, liebe HörerInnen, erinnert ihr euch noch daran, wie ihr lesen gelernt habt? Hattet ihr Spaß daran oder war es eher eine Herausforderung? Diese frühen Erfahrungen prägen oft unser Verhältnis zur Sprache eigentlich ein Leben lang. Und genau darum sprechen wir heute auch darüber. Es ist vielleicht für viele schwer vorstellbar, aber es gibt deutlich mehr Menschen, auch in Deutschland, die entweder nicht oder eingeschränkt lesen können. Wo befinden wir uns da so ungefähr? Hast du ein paar Zahlen für uns?
Ja, also so auf den Bereich der Schule geschaut, ist es so, wir haben ja Bildungsmonitoring in Deutschland. Und da ist eben immer auch das Erheben von Basiskompetenzen ganz wichtig, also Lesen, Schreiben, Naturwissenschaft. Und ja, wenn man da so in die letzten großen Studien schaut, ne, aktuelle IGLU-Studie, die Lesekompetenz im Grundschulalter eben auch erhebt, da sind wir mittlerweile bei einem Viertel aller Grundschulkinder, die sogenannten Mindeststandards nicht erfüllen. Mhm. Ne, das heißt konkret, dass diese Schülerinnen und Schüler quasi eigentlich über die Grundschulzeit nicht mit der nötigen Lesekompetenz in Anführungszeichen versorgt werden, die dann nötig wäre, um später im Schulunterricht der Sekundarstufe 1 mithalten zu können.
Ist das über die Jahre irgendwie mehr geworden oder ist das so, dass wir jetzt erst einmal darauf schauen?
Ja, das Frustrierende daran ist, es ist eher mehr geworden. Also es gab ja den großen PISA-Schock 2001. Genau, das war der erste PISA-Schock, wo man wirklich auch vom Schock spricht, weil man dachte, ja, Deutschland, das Land der Dichter und Denker, quasi in Anführungszeichen, schneidet da viel besser ab. Und es kam halt raus, ja, wir sind eher so mittelmäßig im Lesen.
Ja.
Und daraufhin ist ja dann sehr viel passiert in der Bildungslandschaft. Ist sehr viel Geld in so ein Bildungsmonitoring geflossen.
Mhm.
Und ja, mit der großen Hoffnung, es hat einen positiven Einfluss auf den Schulunterricht, aber ja, das Gegenteil ist eher der Fall, ne? Die Lesekompetenz, es gab mal zwischenzeitlichen, ist sie mal temporär angestiegen, aber jetzt ist sie eben, wenn man sich die Werte anschaut, so schlecht wie noch nie.
Wie erklärst du dir das?
Das hat ganz verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Also zum einen ist es so, dass Studien mittlerweile auch zeigen, dass so diese großen Large-Scale-Untersuchungen, die an Schulen gemacht werden, dass die Ergebnisse ganz schlecht in den Schulalltag einfließen.
Ja.
Also dass Lehrerinnen und Lehrer die auf die Ergebnisse eigentlich gar nicht zurückgreifen, um Unterrichtsprozesse irgendwie zu planen und um Unterricht zu gestalten. Na, das war die große Hoffnung, als man das damals eingeführt hat, dass das dann der Fall wäre. Das hat sich so nicht wirklich bewahrheitet. Und dann sind natürlich auch die Anforderungen an Schülerinnen und Schüler in den letzten 20 Jahren massiv gestiegen. Die Schullandschaft hat sich verändert. Das kommt da natürlich auch mit rein.
Kommen wir erstmal auf den ersten Punkt zu sprechen. Also letztlich, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir versuchen an der Universität mit Wissenschaftskommunikation und Transfer, ne? Dass gerade so Ergebnisse halt nicht im Elfenbeinturm, wie man so schön sagt, bleiben, sondern halt eben in die Gesellschaft getragen werden. Dass halt eben solche Ergebnisse dann auch verwendet werden, ne? Dass es irgendwie in Kreislauf kommt und halt eben auch ja, eine Verbesserung irgendwie stattfindet. Ihr habt ein Projekt initiiert, das genau das aber tut.
Mhm.
Das Ganze nennt sich Leseband L. Kannst du unseren Zuhörern einmal erklären, um was es da geht?
Genau, also Lesebänder ist ein Leseförderansatz, der sagt, es ist gut, wenn eben das Lesen jenseits vom Deutschunterricht flächendeckend in den Wochenalltag integriert wird. Und dass ich am besten sowas wie eine verpflichtende Lesezeit, wie so einen Band quasi, deswegen der Name Leseband, durch die Schulwoche zieht. Und das ist da eben die Grundidee, verpflichtende Lesezeiten im Schulalltag, in der Woche der Schülerinnen und Schüler zu implementieren, wo dann auch mit bestimmten evidenzbasierten Methoden gearbeitet wird, wo man weiß, die bringen auch tatsächlich was mit Blick auf die Lesekompetenz, um so eben die Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler zu verbessern.
Und von welchem zeitlichen Spektrum sprechen wir da? Weil, also ich weiß aus eigener Erfahrung, als Lehrerin hat man nur immer viel zu tun. Wie sieht das dann da aus?
Genau, also wir empfehlen, also der Begriff Leseband ist kein geschützter Begriff.
Ja. Ne?
Und gerade auch so, wenn man sich so in die verschiedenen Bundesländer so reinschaut, viele Bundesländer sind dabei, Lesebänder zu implementieren. Und nennen dann die freien Lesezeiten auch Leseband, was so aus wissenschaftlicher Sicht nicht so gut ist, weil hinter dem Begriff eigentlich ein Konzept eben auch steckt. Aber wir empfehlen eben mindestens viermal die Woche 20 Minuten eben dieses Leseband dann durchzuführen.
Und an wie vielen Schulen findet das so aktuell statt? Was sind das so für Schulen? Wie habt ihr die ausgewählt?
Genau, also im Leseband L ist es so, dass wir spezifisch, und das ist in der Bundesrepublik einmalig, an wirklich auf Förderschulen gehen und das Leseband L eben deswegen auch dieser Zusatz L eben am Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen umgesetzt wird. Und da ist es so, wir sind da gerade, jetzt muss ich überlegen, wie viele Schulen wir in der ersten Kohorte haben. Wir sind jetzt bei 31 Förderschulen. Und angedacht ist es, dass wir wachsen auf dann wirklich alle 72 Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Rheinland-Pfalz.
Jetzt hattest du schon gesagt, das sind dann so 20 Minuten. Es gibt ja so ganz klassische Lesefördermaßnahmen, aber das unterscheidet sich ja noch mal ein bisschen. Also wie kann ich mir diese 20 Minuten vorstellen?
Also das sind, man muss jetzt so ein bisschen unterscheiden, im klassischen Leseband sogenannte Lautleseverfahren. Also Lautleseverfahren, das ist dann beispielsweise, dass ein Text abwechselnd in so einem Lesetandem gelesen werden. Das ist ein Leseflüssigkeitstraining. Ne? Also ein Text wird aufgeteilt, zwei Schülerinnen oder zwei Kinder lesen den Text dann abwechselnd. Das sind so diese klassischen Lautleseverfahren. Im Leseband L, dadurch, dass wir es wirklich mit schwach- und schwächstlesenden Schülerinnen und Schülern zu tun haben, die auch ja so ein Konzept als, wir sagen in der Forschung, habitualisierte NichtleserInnen ausgebildet haben. Also Leute, die sagen, Lesen ist überhaupt nichts für mich. Ne?
Aber ihr setzt ja relativ früh ein, oder? Wenn ich da mal gerade reingrätschen darf. Also kann man echt schon so in der, ich sag mal, zweiten, dritten, vierten Klasse sagen, Habitus, ich lese nicht gerne?
Ja, auf jeden Fall. Also weil das hängt auch so ein bisschen mit der Schulform dann sehr spezifisch zusammen. Also am Schülerinnen und Schüler am Förderschwerpunkt Lernen, da ist sozusagen die haben schon eine Scheiternserfahrung gemacht. Ne? Also die haben schon mitbekommen, meine Skills, die ich so habe, reichen nicht für das Regelschulsystem und die werden dann eben besonders beschult an der Förderschule. Ne? Und da haben die auf jeden Fall schon das bildet sich sehr früh aus. Ne? Du bist in der zweiten Klasse und da merken die schon, ich lese irgendwie anders als die anderen Kinder.
Ja.
Und die Kinder sind da sehr sensibel und kriegen das schon sehr, sehr früh mit. Und da ist es eben auch die Besonderheit in dem Projekt, dass wir, ne, um nochmal auf deine Fragen mit den Methoden zurückzukommen.
Ja, genau, die 20 Minuten.
Genau, dass wir da jetzt eben bei diesen Kindern, die eben schon so eine Scheiternserfahrung irgendwo schon erlebt haben, einen sehr bunten methodischen Blumenstrauß anbieten. Mhm. Also wir haben zwar auch die Methoden des klassischen Lesebands, aber haben darüber eben auch noch sehr viel literarisch-ästhetisch anspruchsvolle Literatur, die wir reingeben, die vor allen Dingen auf so einer Bildebene schön aufgemacht ist, ästhetisch ansprechend ist, dass die Kinder so diese Hemmschwelle von Buch ist nichts für mich überwinden und auch mal wieder dann in Bilderbücher beispielsweise gerne reinschauen.
Ja.
Und wir haben auch eine App, die wir nutzen, mit der eben auch nochmal gezielt gerade solche, wir sagen in der Forschung, hierarchieniedrige Prozesse des Lesens, also sowas wie Buchstaben, Identifikation, Wortidentifikation, die das eben nochmal so ein bisschen spielerisch trainieren.
Wie kam denn die Entscheidung, gerade an diese Förderschulen mit Schwerpunkt Lernen zu gehen?
Das war so ein bisschen, also ich habe dieses Projekt bekommen über Kontakte quasi, über die Stiftung, die das betreut ist, die Aurides-Stiftung, die schon länger im Austausch mit dem Bildungsministerium war.
Ja.
Und das war sozusagen ein Wunsch des Bildungsministeriums von Anfang an, es eben an dieser Schulform dann zu implementieren, das Projekt.
Mhm. Jetzt betrifft das ja Kinder, du hast das schon eigentlich gesagt, ne, die halt eben schon diese Einstellung zum Lesen haben, dass sie eigentlich nicht gerne lesen, die halt auch schon so eine Scheiternserfahrung haben mit, ich komme auf keine Regelschule, ich bin irgendwie anders. Mhm. Ich bin wahrscheinlich aus deren Perspektive schlechter, zumindest mal was halt eben Lernen allgemein angeht. Kann denn da sowas wie Leseband L auch allgemein fördern? Also stärkt zum Beispiel Leseband L auch irgendwie das Selbstbewusstsein von diesen Kindern? Und wenn ja, wie macht ihr das?
Ja klar, also die Sache ist, wenn man so in schulische Prozesse reinschaut, schulisches Lernen ist zu einem großen Teil viel Textarbeit. Mhm. Also wenn man in andere Unterrichtsfächer reinschaut, jenseits vom Deutschunterricht, ne, gerade beispielsweise im Sachunterricht, das ist viel eben auch Lesen. Also Lesen ist halt eben eine zentrale Schlüsselkompetenz, um überhaupt Unterrichtsgegenstände sich anzueignen. Mhm. Und wenn Kinder besser im Lesen werden, dann führt das auch dazu, dass sie im normalen Unterricht eben auch besser mitkommen. Ne, und das ist eben genau das, wo das Projekt eben auch ansetzt. Und das zeigen auch Daten aus dem in Anführungszeichen normalen Leseband, dass es dann eben auch im Mathematikunterricht, in den anderen Fächern eben auch zu einem Kompetenzzuwachs dann kommt.
Und wahrscheinlich ja nicht nur im schulischen Bereich, ne, sondern ja, auch was Gesellschaft angeht, ne. Also ich habe es noch nie ausprobiert. Ich fände es gerade total spannend, wenn wir drüber sprechen, wirklich mal zu versuchen, einen Tag nicht zu lesen. Hm. Also es ist ja auch, ja, ne, wenn man ein kleines Kind hat, zuerst mal zu verstehen, dass man dem jetzt nicht gerade mal schnell einen Zettel schreiben kann, weil es ja noch, ja, gar nicht lesen kann, ne? So, ja, mit 5, 6 Jahren, mhm, ja. Also das funktioniert ja gar nicht. Und für uns ist es irgendwie so selbstverständlich häufig, dass selbst wenn wir uns in der Stadt bewegen, wir eigentlich ja lesen können müssen. So, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man wirklich halt nicht lesen kann.
Absolut.
Also genau, von daher wahrscheinlich auch tatsächlich für gesellschaftliche Teilhabe und so weiter super wichtig, ne?
Ja, ja. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Also wir leben einfach in einer literalen Gesellschaft. Mhm. Das muss man so sagen, ne? Also das merkst du auf einer individuellen Ebene. Also versuch dich mal mit jemandem zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu verabreden, wenn man nicht lesen kann. Mhm. Das funktioniert ja gar nicht, ne? Also weil, ne, auch Schriftzeichen musst du lesen, Uhrzeiten und sowas, ne? Also das funktioniert nicht. Und wenn man dann in so gesellschaftliche Prozesse reinschaut, das ist einfach so vertraut, dass man darüber gar nicht nachdenkt.
Ja.
Ne? Also alle wichtigen, die Dinge, die uns wichtig sind, schreiben wir auf.
Mhm.
Und, ne, mit Blick auf die Gesellschaft, ne, sowas wie politische Kommunikation, Wissenschaft, Justiz, Journalismus, das funktioniert nicht ohne Textarbeit. Mhm. Also es ist immer Text lesen und sich Informationen über Texte beziehen. Und deswegen ist es halt auch ganz, und das wird in der Forschung auch, finde ich, noch ein bisschen zu wenig gesehen, wie stark dieser Zusammenhang ist zwischen Lesekompetenz und letztendlich auch politischer Teilhabe.
Also vielleicht für unsere ZuhörerInnen, ich werde es auf jeden Fall einmal ausprobieren, einen Tag mal nicht lesen. Ich muss auf jeden Fall einen Tag nehmen, an dem ich frei habe, weil zumindest meinen Job kann ich nicht tun, ohne zu lesen. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein ganz spannendes Experiment so in der Selbstreflexion. Ne? Ein Urlaub in China wäre vielleicht gut, jetzt so von meiner Perspektive aus, aber dazu wird es erstmal nicht kommen. Also versuche ich wirklich mal einen Tag am Wochenende ohne lesen und wahrscheinlich scheitere ich schon um 8 Uhr irgendwas, wenn ich meinen Wecker ausstelle und irgendeine Nachricht bekommen habe von irgendeiner Freundin, die mir irgendwas versucht zu erklären bezüglich eines Treffens. Ne? Mhm. Und da könnten wir noch sagen, es verändert sich ja ein Stück weit. Ne? Also wir haben nicht nur eine Voice-Funktion, sondern wir haben ja auch die digitalen Medien, wo ich jetzt mal sagen würde, das ist vielleicht ein bisschen weniger geworden mit dem Lesen, oder sehe ich das falsch?
Inwiefern, was meinst du, dass man weniger lesen muss durch digitale Medien?
Mhm.
Ja, aber ja, das ist auch immer natürlich in der Forschung so eine Diskussion. Ich glaube, dass das Schreiben wahrscheinlich sehr gut irgendwann verdrängt werden kann durch, mhm, durch Digitalität, aber das Informationen aufnehmen ist nochmal was anderes. Und dann kommt es ja auch immer drauf an, was ja auch mit so einer politischen Dimension zusammenhängt, welche Kanäle das letzten Endes sind, ne? Also der große Vorteil ist ja beim Lesen, dass du dir in deinem eigenen Tempo Informationen aneignen kannst. Und immer auch in deinem eigenen Tempo schauen kannst, ist das gerade eine vertrauenswürdige Quelle oder nicht.
Mhm.
Ich habe ja immer auch Distanz zu einem Text.
Ja.
Und das ist ja gerade die Schwierigkeit mit digitalen Medien, wenn man da irgendwie an irgendwelche, weiß ich nicht, Informationen über Telegram-Kanäle, YouTube-Portale und so weiter und so fort geht, dass da natürlich auch ganz viel durch die Schnelligkeit der Informationen auch ein großes Potenzial für Manipulation da ist. Mhm. Und ne, das meine ich mit diesem Zusammenhang eben Lesekompetenz und politische Bildung, dass da natürlich auch das für die Art und Weise, wie wir in der Demokratie Informationen wahrnehmen und auch prüfen können auf Wahrheitsgehalt, dass das damit natürlich auch sehr, sehr stark zusammenhängt.
Wäre total spannend. Vielleicht gibt es auch Untersuchungen dazu, tatsächlich mal zu schauen, zum einen, welche politischen Parteien, aber vielleicht auch, welche Fake News mit weniger Lesen arbeiten und viel mehr über Sprache und Bild. Ne? Ja. Ob das da wirklich so eine Tendenz zu erkennen ist, dass ich sage jetzt mal ganz vorsichtig formuliert, vielleicht eher rechtere Parteien mehr mit Bild und Sprache arbeiten, um vielleicht genau ein Klientel anzusprechen, das nicht gerne liest und was dann vielleicht eher bereit ist, auch so zu wählen.
Ja.
Also fürs nächste Projekt. Kannst du dir schon mal aufschreiben?
Ja.
Aber kommen wir trotzdem nochmal zurück zu dem Projekt Leseband L. Ihr evaluiert das Ganze ja auch. Ne? Also ihr lasst nicht die Lehrer einfach mit dem Rüstzeug irgendwie alleine. Wie funktioniert das, dass wieder die transfermäßig auch Ergebnisse zurück in die Universität fließen?
Ja, das ist in dem Projekt wirklich ganz toll, weil wir quasi immer so ein bisschen unser Team auch aufgeteilt haben. Also erstmal haben wir ein Team an wirklich sehr fitten studentischen Mitarbeiterinnen und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter mit dabei, der das fantastisch betreut. Und es ist halt immer so, es entstehen fortlaufend Daten in dem Projekt. Wir haben unsere studentischen Mitarbeiterinnen, die eben an die Schulen fahren, die Lesekompetenz erheben in Form von solchen Lautleseprotokollen. Also die schauen, wie schnell und wie genau lesen Schülerinnen und Schüler. Das findet halbjährlich statt. Das heißt, die kommen dann immer wieder zurück an die Uni, unsere SHKs, und berichten uns oder wir bewerten die Daten dann aus. Und mit den ausgewerteten Daten wiederum können wir dann zurück an die Schulen gehen und können den Schulen halt rückmelden, dass sie auf einem guten Weg sind, wenn sie auf einem guten Weg sind.
Ja.
Und wo wir halt sehen, es gibt vielleicht hier und da noch irgendwie Fallstricke, Schwierigkeiten, das Projekt läuft noch nicht so gut an, können wir natürlich auch nochmal in den Austausch gehen und schauen, wo man vielleicht noch was verbessern könnte. Und das ist so für mich als Unimensch einfach super spannend, dann eben diese Austauschtreffen mit den Lehrkräften.
Wie ist da so das Feedback?
Groß und sehr interessant. Also weil wir halt natürlich dann, wir haben unsere Daten, wir können mit den Daten, das letzte halbe Jahr ist so und so gelaufen, das spiegelt sich dann auch in den Daten. Wir können das dann zusammenbringen mit dem subjektiven Empfinden der Lehrkräfte, können das sozusagen nochmal spiegeln, objektiv, und sagen, ja, das spiegelt sich in den Daten, das spiegelt sich nicht in den Daten, das ist super spannend. Und wir machen das Ganze ja vor allen Dingen, um dann eben auch passgenau zu den Daten Fördermaterialien abzuleiten, also mit den Lehrkräften zusammen auszuarbeiten, wie jetzt die nächsten Schritte im Leseunterricht sind. Ne? Also
das macht ihr bezogen auf eine Klasse oder tatsächlich auf einzelne Schüler?
Wir haben die Möglichkeit, da auch auf den einzelnen Schüler reinzuzoomen.
Okay, spannend. Ja.
Und das ist eben super spannend, weil wir natürlich dann so im Konzept, ne, wir haben unsere linguistischen Theorien, wie Lesen funktioniert und welche Schritte man da irgendwie gehen könnte, was da jetzt fachdidaktisch richtig ist, und das prallt dann immer sehr schön aufeinander, ne, auf die Unterrichtspraxis. Und schmeißen uns unsere Konzepte dann zum Teil um die Ohren oder bauen sie nochmal komplett um. Das war zum Beispiel beim ersten Austauschtreffen, was wir jetzt hatten, sehr interessant. Da hatten wir extra designte Arbeitsblätter mit, die wir den Lehrkräften an die Hand gegeben haben, weil sie brauchen es wirklich so praktisch. Und die packen dann Stift, Papier und Schere raus und zerschnibbeln die und bauen die nochmal um und so weiter und so fort und geben uns das dann so zurück. Und das ist einfach, ich bin da, also mit den Austausch mit den Lehrkräften, das ist einfach super, super, bin ich super, super dankbar drüber, weil es einfach das Projekt dann nochmal auf ein anderes Level einfach hebt, dieser enge Austausch.
Jetzt steht es ja noch relativ am Anfang, aber habt ihr denn schon erste Ergebnisse?
Genau, also wir haben jetzt eine Grunddatenerhebung, eine Basis erhoben, und jetzt läuft gerade der zweite Erhebungszeitraum, und wir können für einzelne Schulen, haben wir es schon geschafft, uns das anzuschauen, und genau, haben da schon erste Ergebnisse.
Darfst du spoilern?
Ja, klar. Also gerade haben wir uns zum Beispiel angeschaut, eine Schule in Bernkastel-Kues, wo wir auch den Eindruck hatten, dass es da schon gut läuft, so vom subjektiven Empfinden, und das ist dann auch für uns als WissenschaftlerInnen dann spannend, das dann zu schauen, wie sich das in den Daten zeigt. Und da hat sich die Lesekompetenz, also die Lesegeschwindigkeit, die wir ja dann messen, und die Akkuratheit, also wie richtig die Kinder lesen, hat sich immens verbessert. Ne, also deutlicher Mittelwertsunterschied, den man da erkennt, der auch, das ist für uns Wissenschaftler ja immer wichtig, hoch signifikant wird. Also ist nicht nur zufällig, was da irgendwie passiert, sondern da steckt ein gewisses System dahinter. Und dann kann man auch schauen, wie stark der Zuwachs war, indem man Effektstärken dann sich da anschaut. Und das ist schon sehr beeindruckend, was da passiert ist. Das wird wahrscheinlich nicht an allen Schulen so stark sein. Aber vielleicht auch doch, man weiß es nicht. Ne?
Ja, also gut, das ist bestimmt auch so ein Zusammenspiel. Ne? Ja. Wie oft kann ich es tatsächlich umsetzen? Wie oft kommt was dazwischen? Ne? Also ich meine, gerade so ein Alltag in der Förderschule ist halt eben auch nicht immer so planbar, muss ich sagen.
Absolut,
ne?
Genau.
Jetzt bist du, ich sag jetzt mal eigentlich, aber vielleicht kannst du es gleich einfach mal aufklären, Professor für Grundschulpädagogik mit dem Schwerpunkt Sprachbildung. Machst aber gerade dieses ja auch doch sehr große Projekt zum Lesen. Kannst du mal den Zusammenhang tatsächlich da herstellen?
Ja, also das liegt daran, dass man quasi Sprachbildung in der Grundschule sehr interdisziplinär denkt. Ne? Also ich habe auch, wenn ich hier so meine Seminare, ne, was ich so mache, ich mache sowohl Literatur- und lesedidaktische Seminare als auch sprachdidaktische Seminare. Ne? Also ich versuche immer, oder muss vom Curriculum her immer beide Perspektiven so mitdenken. Und das, was ich hier vertrete, mein Fach, die Sprachbildung, ist ein interdisziplinäres Fach. Also du hast super viel eben die Germanistik mit der Literatur und der Sprachdidaktik mit drin. Aber natürlich auch dann Psychologie, Pädagogik und so, es fließt da alles ein. Also es ist von vornherein ein interdisziplinär gedachtes Fach. Und daher dann eben auch der Bezug zum Lesen. Also es geht in der Sprachbildung um eben die sprachlichen Grundfertigkeiten und Fähigkeiten und das ist eben Lesen, Schreiben.
Und inwiefern ist die Grundschule für dich da wirklich ein entscheidender Ort?
Das ist, also Sprachbildung würde, die ist quasi von der Definition her oder ein Definitionsansatz ist zu sagen, es sind die weiterführenden Spracherwerbsprozesse. Also die Spracherwerbsprozesse, die an Bildungsinstitutionen stattfinden. Und darunter fällt dann eben die Kita. Ne? Also ich habe auch Projekte in der Kita, arbeite hier auch mit der Hochschule Koblenz zusammen und eben die Grundschule. Das sind so die Orte, wo man sagt, da findet Sprachbildung statt.
Jetzt würde man vielleicht aus so einer anderen Perspektive sagen, ja, aber das machen ja die Eltern. Ne? Oder wenn ich so daran denke, bei mir war es dann teilweise irgendwie die Großmutter, die mir ganz viel vorgelesen hat. Hat sich das irgendwie verschoben? Hat sich das verändert?
Ja, ganz klar, ja.
Und inwiefern und vielleicht auch warum?
Das ist auch eine Frage, wo man jetzt theoretisch weit ausholen müsste und auch auf die gesellschaftliche Ebene schauen muss.
Ja.
Also du hast halt einfach die Eltern heutzutage, Elternschaft ist ja, ne, Familienstrukturen haben sich geändert. Ne? Also beide Elternteile sind in der Regel erwerbstätig und die Ressourcen sind einfach andere. Und Eltern sind durch diesen gesellschaftlichen Wandel quasi gezwungen, viel mehr eben in die Schule zu geben, was früher eben automatisch oder was früher eher auch im Elternhaus stattgefunden hat. Also eben beispielsweise, ne, bezogen auf mein Thema, das gemeinsame Vorlesen, das Gespräch über Literatur, die positive Lesekultur, was früher halt im Elternhaus sehr, sehr stark stattgefunden hat und was heute eben in die Schule gegeben wird, weil sich das einfach, ja, es ist letzten Endes Resultat auch stark des gesellschaftlichen Wandels.
Würdest du sagen, dass die Förderschule auch nochmal aus bestimmten Gründen irgendwie ein bestimmter Schwerpunkt, den es halt eben auch zu beachten gilt einfach?
Ja, also die Lesekultur im Elternhaus und die Ressourcen, die ein Elternhaus mitbringen kann, unterscheidet sich natürlich ganz stark von Regelschule zu Förderschule. Also das ist ja auch, wenn man quasi in die moderne Sonderpädagogik schaut, würdest du jetzt sagen, sowas wie Lernstörungen sind jetzt nicht mehr primär irgendwie auf ein Kind bezogen, sondern man schaut sich immer an, wie ist das der Zusammenhang zwischen Kind und Umwelt. Ne? Und,
also ganzheitlicher dann.
Genau. Ne? Und da hast du natürlich nicht immer, aber sehr oft natürlich, dass die Ressourcen, die ein Elternhaus zur Verfügung hat, um Bildungsprozesse zu unterstützen, da einfach geringer ausgeprägt sind.
Habt ihr denn teilweise auch fernab von diesen Zahlen so Rückmeldungen von den SchülerInnen erhalten? Also warst du zum Beispiel schon mal in einer Klasse und hast da zugeschaut, ob die das irgendwie auch als positiv empfinden und wie die das so aufnehmen?
Ja, das ist, wir waren jetzt gerade letzten Montag mit dem Bildungsminister zusammen und den auch den Leuten von der Stiftung haben wir auch einen Schulbesuch gehabt. Mhm. Das war der erste Schulbesuch, den ich in der Form auch hatte. Das war super spannend, mal so ein Leseband von innen zu sehen. Also wenn man nicht nur quasi da sitzt als Wissenschaftler und auf Zahlen und Daten schaut, sondern auch mal in so ein Leseband, in mehrere Lesebandstunden dann reinzuschnuppern. Und das war super, super schön zu sehen. Ne, auch diese Methodenvielfalt, die wir da in dem Projekt angelegt haben, wie die auch wirklich praktisch dann genutzt wird. Und wir kriegen viele positive Rückmeldungen von Lehrkräften und dann auch von den Kindern, vor allen Dingen, was eben sowas wie Bücherkisten angeht. Also wir haben ja diese, habe ich ja gerade schon gesagt, diese Erstleseliteratur, die ästhetisch anspruchsvolle Literatur, die wir reingeben. Das können, sind auch Bilderbücher, die, ja, wenn man sich so ein Bilderbuch auch anschaut, da kostet so ein Bilderbuch locker mal 20, 25 Euro.
Ich muss gerade einmal reinkriechen, ja. Wie sucht ihr die aus? Also setzt ihr euch echt an den PC und schaut, was, ja. was so... gerade genau. spannend scheint.
Genau, also wir schauen da wirklich auf Literatur, die, es gibt ja auch Leselisten von Zeitungen, Feuilletons, wo Bilderbücher immer mal wieder besprochen werden. Daran orientieren wir uns, weil wir eben bewusst da, gerade was die Literatur, die wir reingeben, wirklich einen sehr bunten Blumenstrauß haben wollen. Also wir haben auch wirklich Literatur in einfacherer Sprache,
ja.
die den Leselehrgang unterstützen.
Mhm.
Aber dann auch eben bewusst Literatur, wo vielleicht gar nicht so viel Sprache ist oder die Sprache auch mal komplexer ist, dann aber eben immer mit Text-Bild-Kombination.
Mhm.
So, dass gerade, ne, was ich sagte, diese habitualisierten NichtleserInnen auch mal wieder Freude daran haben, ein Buch in die Hand zu nehmen.
Also das heißt, die Kinder freuen sich auch erstmal, ja, im Übertragenen überhaupt mit Büchern in Kontakt zu treten, so weil es. Das vielleicht im Elternhaus gar nicht so genau. vorhanden ist. Ne? Dass
Richtig.
Man davon ausgehen kann, dass irgendwie alle ein Bücherregal zu Hause haben, ist halt einfach nicht der Fall. Dann,
genau.
Ja. Und dann kann es tatsächlich sein, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass halt eben wirklich was dabei ist zu der Geschichte der Automobile oder sonst irgendwas ja. und die Jungs dann da oder auch Klar. die Mädels anfangen zu stöbern.
Ja,
ja genau. super schön. Ja. ja, sehr, sehr, sehr spannend, sehr interessant.
Ja. Ja.
Ich hätte eigentlich noch zwei Fragen. Also zum einen, wie bringst du das in den universitären Alltag mit ein und in deine Lehre? Die würde ich vielleicht zuerst mal stellen.
Das fließt viel in die Lehre ein, auf jeden Fall. Also weil wir immer auch quasi Datenmaterial dann für die Lehre nutzen können, weil wir Erkenntnisse natürlich für die Lehre nutzen können und das Thema Lesen in der Lehre bei mir auch immer super, super wichtig ist.
Und deine Studenten sind zukünftige GrundschullehrerInnen, oder?
Studierende sind, genau, sind zukünftige GrundschullehrerInnen und es geht immer auch natürlich darum, also wir möchten und wollen Studierende natürlich auch ermuntern, sich auch im Feld Forschung zu engagieren.
Mhm.
Wir haben immer auch eben über das Projekt SHK Stellen, die wir vergeben können und da fließt es natürlich auch nochmal ganz, ganz stark mit ein, weil das muss man auch nochmal sagen, so diese Datenerhebung vor Ort, die ist herausfordernd. Ne? Also gerade wenn da irgendwie so ein Kind Probleme mit dem Lesen hat und jetzt kommt jemand von der Uni auch noch
ja.
und möchte dich auf einmal im Lesen testen. Ne? Die empfinden das ja erstmal irgendwie als Testsituation. Da merkt man richtig, wie wichtig es ist, professionell ausgebildete, gute Grundschulstudierende zu haben, die auch ein gutes Händchen für diese pädagogisch extrem herausfordernde Situation haben. Und ne, wenn ich mir, wir nehmen diese Lautleseprotokolle, die wir erstellen, beispielsweise auch auf, ich mir dann anschaue, wie gut das die Studierenden, die studentischen MitarbeiterInnen machen, das ist schon echt fantastisch.
Mhm.
Muss ich sagen, könnte ich so gut nicht.
Okay.
Ne? Mit welcher Engelsgeduld und so und die, ne, wie die Schülerinnen und Schüler dann auch abholen, so, ist schon gut. Ne? Und da gibt es natürlich nochmal eine ganz enge Verzahnung dann eben zwischen Forschung und Lehre dann
ja.
auch. Ja,
ich finde das total toll, weil die dann im Endeffekt ja halt auch wirklich einfach so außerhalb der normalen Praktika ne, halt eben so eng schon mit ihrem zukünftigen Arbeitsfeld halt auch in Verbindung treten und also vielleicht auch die Chance haben zu denken, oh mein Gott. Ist doch nichts für mich, ne? Aber im Idealfall halt auch ihre Kompetenzen damit ja auch schon stärken, was das angeht.
Total.
Und, ja, und Geduld ja, ist mit Sicherheit eine.
Ja, absolut. Und es macht sich auch super im Lebenslauf, by the way. Also es ist immer so, ne, wir haben natürlich auch dann Studierende, die dann ins Referendariat gehen, die sich für Referendariatsplätze bewerben und sowas. Und da macht sich das natürlich cool, wenn man sagen kann, ich habe hier ein Leseförderprojekt betreut als SHK. An einem pädagogisch sehr herausfordernden Feld.
Ja.
Das macht es natürlich auch gut.
Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Es ist eigentlich immer diese Richtung, die ich einschlage zum Abschluss, um natürlich auch den HörerInnen mit was Positivem das Ganze noch zu schmankern. Eine Utopiefrage. Ich mag ja Utopien sehr gerne. Und du darfst jetzt eine malen für uns und unsere HörerInnen. In Bezug auf vielleicht das Projekt, aber vielleicht auch allgemein die Kultur des Lesens, die Sprachförderung, Sprachbildung. Wie würde deine Utopie der nächsten Jahre oder dein Wunsch aussehen?
Ja, also ich fände es tatsächlich eine schöne Sache, wenn das Feld Universität und das Feld Schule ein bisschen näher noch zusammenrücken würden, was eben diese datengestützte Unterrichtsentwicklung angeht. Ne, die Utopie ist leider in der Hinsicht eine Utopie, weil das eine krass kostenspielige Sache einfach ist. Ne? Also quasi, dass wir hier so ein multiprofessionelles Team irgendwie an der Uni ausbilden können und die quasi parallel immer Daten auswerten und Daten erheben und dass wir das dann eben mitbringen können ins Schulfeld und wir zusammen über Unterrichtsprozesse und Leseförderung nachdenken können, ist ein totales Pfund für die Leseförderung. Es ist sehr lernwirksam, aber es ist ressourcenintensiv. Und das wäre so mit Blick auf die Leseförderung das, wo ich gerne mehr von hätte.
Es war jetzt nicht ganz so utopisch formuliert, wie ich es mir gehofft habe. Aber ich danke dir trotzdem. Ich würde noch eine Frage hinterher schießen. Jetzt ganz unabhängig vom Alter oder vielleicht magst du es auch eingrenzen an die Eltern draußen. Welches Buch so mit als erstes vielleicht? Einfach zum Vorlesen auch.
Puh, das kommt natürlich immer drauf an. Da würde ich da tatsächlich ein bisschen ausweichend antworten und würde sagen, schaut darauf, was die Kinder gut finden.
Okay.
Ne? Und ne, sozusagen immer die Leseinteressen der Kinder aufzugreifen. Das kann dann eben auch mal das Buch über den Traktor sein, wo man sich denkt, kann ich persönlich gar nichts mit anfangen. Ne, also ich kenne das gerade von meinem eigenen Kind, der findet Eisenbahnen gerade total spannend. So. Und ich habe jetzt nicht unbedingt so den Connex zur Eisenbahn. Ne?
Ja, verstehe ich.
Aber das funktioniert hervorragend, ne? Weil es ist eben nicht nur das Buch, sondern es ist auch die Kultur, die darüber stattfindet. Die Austauschhandlungen, das Gespräch und ne, die immer wieder das Interesse wecken. Das ist primär das Wichtigste. Also so einen mega gut geeigneten Allround-Buchtitel hätte ich jetzt nicht für dich.
Okay, also ans Lesen bringen.
Ans Lesen bringen und reden über das Gelesene ganz, ganz viel eben auch, ja.
Okay, super. Ben, ich danke dir, dass du hier warst. Ich danke dir für den Einblick, wie wichtig Lesen letztlich ist. Und ans Lesen bringen würde ich mal mitnehmen. Ja, und vielleicht an unsere ZuhörerInnen, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass jemand lesen kann. Vielleicht sollten wir uns dem einfach ein bewusster entgegenstellen, auch in unserem Alltag, wenn uns Menschen begegnen, die vielleicht fragend aussehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie tatsächlich gerade nicht lesen können, was da steht. Also danke fürs Zuhören, bleibt neugierig und hört wieder rein bei unserer nächsten Folge.
Das war Weiterdenken, der Podcast der Uni Koblenz. Bleibt neugierig und folgt uns für mehr spannende Einblicke. Überall da, wo es Podcasts gibt.